dem Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 99. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen von uns ist immer Blindverkostung. Weißt du noch, welchen Wein ich dir letzte Woche eingeschenkt habe?
Ja, sicher. Wir waren nämlich wieder in St. Anna am Aigen in der Südoststeiermark. Im Glas haben wir gehabt den Morion Ried Schemming 2020. Sehr clean, sehr frisch, vom Weingut Fischer. So und ordentlich Säure hat das Ding gehabt. Also wirklich einfach schöner Zug, schön durchgefahren. Wie schon gesagt, sehr clean, sehr fresher das Ganze. Und ich bin sehr gespannt, was da jetzt in St. Anna in den nächsten Jahren noch so passieren wird.
Voll, ist ja ein sehr junges Weingut im Endeffekt.
Ja, genau.
Wir haben ja 2015 nochmal so richtig durchgestartet.
Die zwei Brüder, genau.
Ab 23 eigentlich beide erst Vollzeit im Weingut übernommen. Das wird noch sehr, sehr spannend. Und wir sind bei Folge 99, das heißt nächste Folge, Folge 100.
Wow.
Was machen wir? Wir werden ein bisschen was erzählen. Wir werden Weine verkosten, die ihr mitverkosten könnt.
Dann genau.
Wird es Verkostungspakete geben und dann werden wir ein bisschen plaudern. Und ein bisschen darüber reden, was in die letzten 99 Folgen und in die fast zwei Jahre so alles passiert ist. Ein paar coole Geschichten erzählen. Und ihr könnt uns natürlich gerne Fragen schicken. Also ihr könnt gerne jederzeit, was euch interessiert, was einfach so rund um einen Podcast ist. Das kann zu einem speziellen Weingut sein. Das kann aber auch einfach ganz allgemein sein zu dem, was wir so machen. Einfach her mit alle Fragen, die ihr immer schon euch gedacht habt, eigentlich will ich das mal loswerden.
Genau.
Oder hättet ihr es gern besprochen gehabt. Thematisch, Vorschläge, alles Mögliche. Wir werden einfach ein bisschen eine Gaude haben und ein bisschen.
Ja, wir werden einfach ein bisschen reden.
Ein bisschen plaudern, genau. So ist es. Na gut, jetzt machen wir mal eine reguläre Folge.
Konzentration.
So. Konzentration für Folge 99 und hier ein wirklich wunderschönes Orange.
Bernstein.
Ja, aber Bernstein mit so ein bisschen rötlich richtig drin.
Ja, ja. Also, richtig.
Das ist
tief.
Ja. Also intensiver als wie dieses klassische geht ins braune Ocker-Bernstein, sondern das ist wirklich so richtig schön, tief, rötlich dazu. Also das streut richtig. Das sehr, sehr schön. Gefällt mir gut.
Wir haben die großen Gläser hier.
Insgesamt dann nicht ganz klar, das Ding. Aber
das ist nicht gut. Ganz klar, nein. Sehr eindeutig
bei so einer
nicht klar.
Farbe erwarte ich mir selten die wahnsinnige Klarheit. Ja. Große Gläser.
Große Gläser.
Und es passiert da schon jetzt einiges rein, wenn ich das Glas vor mir schwenke.
Und es ist genauso serviert, unter Anführungszeichen, wie der Winzer es empfiehlt.
Sehr schön. Also das Erste, was mir da mal entgegenkommt, ist so ein bisschen eine krautig-vegetabile Geschichte. Ein bisschen so was Rauchiges dazu, so wieder dieses klassische speckig-rauchige Thema, was da mal
kommt. Aber ich finde, es ist gar nicht so speckig, es ist wirklich rauchig-rauchig.
Ja, ja, es ist auch so ganz, ja, so kalter Rauch fast, ja.
Genau.
Aber ich finde, dieses Vegetabile, das treibt mich schon in diese Richtung, gerade mit Speck wieder.
Ja, so ein bisschen. Aber das finde ich bei dem gar nicht so arg tatsächlich. Ich finde, das Rauchige ist wirklich ganz intensiv.
Ja, für mich kommt das schon raus. So.
Witzig.
Ja. Dann habe ich so ein bisschen einen minimalen Hint, Flüchtige, kommt da auch raus.
Ja, nicht nur ein minimaler Hint.
Nein, ich weiß schon drinnen. Du weißt ja, für mich ist das immer so, dass ich das sehr schnell merke.
Schon, aber in dem Fall merke ich es auch.
Okay, passt. Dann Flüchtige ist es ein bisschen größer. Also, aber nicht so, dass das überlagernde Thema ist. Ne? Bei manchen Sachen, genau. Da stört es mich dann wirklich, wenn flüchtige Säure einfach das Einzige ist, was ich rieche, dann
steige ich das. Eines, das
Thema. Das ist einfach nur so, ja, das bringt jetzt ein bisschen einen frischen Kick dann einmal. Ne?
Was haben wir noch?
Hast du ein bisschen Exotik herinnen?
Ja.
Also ich gehe da wieder ein bisschen in diese überreife Bananengeschichte rein.
Genau, wunderbar. Was sagst du in die Zitrusrichtung? Da habe ich auch ganz spezifische Noten.
Ja, das überlege ich gerade die ganze Zeit, weil es ist fast so in Richtung Mandarine eher für mich. Als wie.
Ich finde, es ist kandierte Orangen.
Oder Kanten, ja, okay.
Also wirklich so eine orange Zestenart, aber auf die süße Ecken.
Ja,
Mandarine
passt
mir auch gut.
Ja, Mandarine bin ich jetzt hingekommen, weil ich war zuerst auch kurz einmal bei Orange so, weil es hat schon irgendwie so diesen orangen Touch, aber es ist süßer als das.
Und es hat so orangen Blüten auch drinnen, finde ich.
Ja, generell geht da zu diesem Vegetabilen kommt auch so ein bisschen was Florales dazu, das finde ich insgesamt.
Ich finde alles sehr in diese Richtung gehen, in dieses Zitrus plus Floral irgendwie so.
Ja, und in dieses leicht exotische abdriftend.
Genau, und darunter so ein bisschen Würzigkeit. Also ich finde, was ich so als Bild habe, ist so ein bisschen, wie wenn du in so einem Zitrushain irgendwo in Spanien stehst und es ist so heiß.
Ja, ich bin gerade bei Tropenhaus irgendwie so.
Tropenhaus, wirklich? Ich bin eher bei so Zitrushain, also wo du wirklich so dieses Zitrusartige hast und dann so ein bisschen was Florales und dann vom Boden dieses ganze recht Würzige aufkommt und vielleicht brennt irgendwo in der Nähe noch irgendwas ab, who knows.
Ja, ja, gerne.
Aber so ungefähr ist mein Bild.
Aber ich finde auch so ein bisschen dieses stehende Hitze irgendwie, also das hat mir jetzt an Tropenhaus gebracht und auch so ein bisschen diese doch Würze, die leicht in so eine, ja nicht mulchige Geschichte geht, aber leicht in so ein bisschen was Bodenwürze, sagen wir mal so.
Bodenwürze, ja, ja.
Also schwer das jetzt auszudefinieren.
Aber es ist Bodenwürze, ja.
Totales Bullshit-Wort jetzt, das ist echt klar. Aber ich glaube, man versteht ungefähr, wo wir hinwollen
damit. Ja, genau.
Und insgesamt schon trotzdem, obwohl da viele Sachen drinnen sind, das ist ein sehr schönes, rundes Bild.
Ja, es ist ein rundes Bild. Ich weiß gar nicht, ob es rund ist, aber es ist super komplett, also es ist super layered.
Ja, aber ich finde, es stört sich nichts, weißt? Das passt alles in sich zusammen und es macht einfach Spaß, da immer wieder reinzuriechen. Es steht nichts raus, es ist nichts, was über allem liegt, sondern es sind einfach einzelne Sachen, die da gemeinsam nacheinander rauskommen.
Mhm.
Das macht, finde ich, jetzt da rein von dem Geruchserlebnis sehr viel Spaß.
Kost einmal. Schau, wie das Geschmackserlebnis
ist. Ja, also ist generell einmal sehr leiwand, weil, Säure, bist du deppert. die sagelt, bist du narrisch. Säure, Säure, Säure. Es ist viel mehr auf diesem Zitrusfrischen jetzt am Gaumen. Aber ich finde es cool, weil Gerbstoff ist da jetzt schon da. Aber zu Beginn fühlt sich das im ganzen Mund, finde ich, mal so samtig an, so richtig weich.
Mhm.
Und da spürst du eigentlich noch gar keinen Gerbstoff, sondern da verteilt sich das überall mal so richtig. Und dann kommen diese Zitrussachen raus und dieses Mandarinige und so. Und dann auf einmal mölt sie die Säure und schiebt und das zusammen. Und gleichzeitig mölt sie der Gerbstoff und drückt das auch nochmal zusammen. Und das, während ich so rede, kommt dieses ganze Zitrussige immer noch.
Und was kommt nun? Jetzt im Abgang?
Was kommt noch mit jetzt im Abgang?
Ganz klar diese klassischen, so ein bisschen nussig.
Mhm.
Ja, ein bisschen in diese Sherry-Thematik.
Ja, vor allem dieses.
Und fast, dieses Würzige.
Diese fast scharfe Würze, ja.
Ja.
Man spürt auch ein bisschen Alkohol.
Ja, wobei das ist bei dem nicht so.
Aber ich spüre es ein bisschen so im.
Ich glaube, es sind 13 oder sowas.
Okay, nein, ich hätte gesagt 13,5 eher in die Richtung jetzt vom reinen Feeling. Nein, ist ja wurscht.
Aber plus, minus müsste es das sein.
Ich spüre es ein bisschen bei der Kehle runter, weißt du, was ich meine?
Ja.
Dass ich ein bisschen so eine Wärme habe, die ich halt sofort mit Alkohol assoziiere. Und diese Nussigkeit, ja, aber ich habe immer noch das ganze Zitrische da. Also ich habe immer noch diese ganzen wirklich frische Mandarine, die richtig, richtig sauer ist, ne? Habe ich immer noch am Gaumen, das ist richtig cool. Aber ich muss noch einen Schluck nehmen, weil ich habe das ganz spannend gefunden, wie sich das entwickelt hat am Gaumen.
Und du merkst ja, wie viel Gerbstoff tatsächlich da ist, ne?
Ja, ja.
Aber auch wie rund der ist.
Aber der kommt erst in der Mitte und ist sehr rund. Und dieses Nussige kommt dann auch erst da. Ne? Das macht alles da so richtig, greift es zu. Und davor hast du ein bisschen so was Zästiges auch da. Und dieses
davor ist es aromatisch am Gaumen gar nicht so überintensiv. Du hast ein bisschen was Würziges drin, ein bisschen Kräutergewürze fast oder sowas in Richtung.
Aber da ist es fast, finde ich, mehr, das ist ein bisschen ruhiger insgesamt, ja.
Mhm.
Und dann beginnen die einzelnen Sachen erst aufzupoppen, gefühlt.
Mhm. Und voll diese Zästigkeit dann drinnen.
Genau.
Ich finde also ein bisschen was Richtung Kumquat und so weiter, so dieses leicht saure, leicht süße kombiniert.
Ja. Aber insgesamt um einiges mehr auf diesem Zitrus- und Säure-Thema, als jetzt von der Nase her. Ne? Die Nase war doch um einiges wärmer und hat schon opulenter gewirkt, als das da jetzt dann ist. Das hat schon einen Körper. Aber das zieht sich dann alles schön zusammen und spült halt so viel mit diesem Zitrus.
Yep.
Und dieser leichte Touch, flüchtige, macht das halt auch schon leibend.
So. Mhm, genau.
Mhm. Es gibt einem nochmal diesen extra Kick Frische, der den Namen mehr aufweckt. Also das finde ich schön. Okay. Woher ist das, ist jetzt meine Frage. Was ist das?
Wieso fragst du mich da?
Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Österreich wer macht.
Das ist schon mal sehr richtig. Ja.
Es erinnert mich halt wieder in diese Richtung Friuli, Spaß.
Genau.
In Slowenien, so irgendwas.
Und wer fällt uns da jetzt in unserer Storyline?
Radikon.
So ist es.
Ja, okay. Das passt rein. Und das wirkt grundsätzlich auch so, als war das halt, hätte es einiges Alter schon. Also, yep. Es wirkt überhaupt nicht gereift oder.
Wie wir gerade besprochen haben, ist sehr extrem viel Frische da, ganz
aber
genau.
Von dem, wie der Gerbstoff sich auffüllt und wie das alles schon sehr samtig und sehr schön ist, ist das wahrscheinlich schon irgendwelche 10 Jahre alt oder so.
Ich gebe ihm nur ein bisschen mehr.
Okay.
Aber nicht so viel mehr.
Okay, das ist 2010 oder was haben wir?
2008.
2008, ja, okay. Sehr schön. Und das ist Ribolla Gialla, oder?
Das ist Ribolla Gialla. Natürlich ist es Ribolla Gialla.
Okay, naja.
Genau. Damit du den Vergleich auch hast zwischen Radikon und Grafner.
Ja, ist für mich...
Ein klarer Vot.
Also mein persönlicher Vot ist es kein Vergleich.
Ja, ja. Das ist schon arg,
also
oder?
Also ich bin hundertprozentig...
Ich meine, der ist jetzt so... Age-technisch dort, wo er hin soll.
Genau. Der ist halt wirklich
auch da. 2008 ist jetzt voll schön.
Ja.
Und ich bin auch höchst begeistert, dass ich den überhaupt gekriegt habe. Mhm. Weil ich finde den einmal. Es ist ja, nicht so easy.
Das glaube ich.
Was ist easy?
Nicht so einfach.
Nein.
Das ist schön.
Absolut.
Das ist wirklich schön.
Und obwohl du gesagt hast, sowas kannst du in Österreich nicht machen, oder sowas würdest du nicht
nein,
als allererstes nach Österreich
tun.
Positionieren. Genau. Und trotzdem sind die Radikon-Weine für mich vom Gedankengut her mehr an dieser österreichischen Naturweinszene dran, als jetzt zum Beispiel Grafner-Weine.
Ja.
Also von dem, wie sie gesteuert sind, auch von dem, ich meine, komplett nicht filtriert und so weiter und so fort und doch ein bisschen greifbarer das Ganze gefühlt.
Ja, klar. Ich verstehe, wo du hin willst.
Also ich habe mich damit ein bisschen mehr zu Hause gefühlt. Genau. Ich glaube, genauso habe ich es damals formuliert, auch, wie wir darüber geredet haben. Ich habe mich damit mehr zu Hause gefühlt, als mit vielen von den anderen Maische vergorenen Weinen.
Ja, weil das in sich dann trotzdem halt super elegant ist.
Absolut.
Und einfach schön gemacht. Also da ist nichts, was du irgendwie denkst, okay, das ist ein bisschen schwierig oder, ja.
Ich meine, wenn du einen Jungen trinkst, ist das was anderes. Ja, also ich habe 2018er zum Beispiel schon gehabt. Der ist, glaube ich, jetzt auf dem Markt mittlerweile sogar. Also ich glaube, er ist schon zu haben.
Mhm.
Aber der ist halt nur widerstandsfähig.
Sehr unbestimmt, ja.
Sehr widerstandsfähig in seiner Struktur.
Das ist sehr schön.
Gut, ich frage dich nachher, was der Bewertung ist. Jetzt erzähl
mal, wo wir da genau sind und wie das alles reingeht.
Ja, sehr gerne. Also, wer sich von euch Hörerinnen und Hörern noch erinnern kann, in der Folge 92 haben wir über den ersten Godfather of Amber Wines gesprochen, Joschko Grafner, und heute sprechen wir über den zweiten, über den Stanko Radikon, beziehungsweise natürlich auch über seinen Sohn, den Sascha Radikon, der heute das Weingut führt. Hier im Glas hast du, wie schon erwähnt, der Ribolla Gialla 2008. Darüber sprechen wir aber nachher noch mehr im Detail. Natürlich gibt es zudem auch nur die eine oder andere Anekdote aus meinem Besuch im Priaul, wo ich Sascha Radikon und natürlich auch seine Weine kennenlernen habe dürfen. Und für alle, die die Folge 92 jetzt so nicht gehört haben oder einfach schon wieder vergessen haben, es ist doch schon jetzt 2 Monate her oder so in Richtung, über letzten Herbst im kleinen Dörfchen Oslavia in Kolio, ganz an der Grenze zu Slowenien, war dort eingeladen und habe eine ganz besondere Art der Weinherstellung feiern dürfen mit den Leuten dort. Und zwar, Oslavia ist ja quasi der Geburtsort des Orange Wine Trends, zumindest in Europa. Hm. Wenn man außerhalb von Europa geht, haben wir natürlich andere Orte, wie zum Beispiel Georgien. Die Winzerinnen und Winzer, wie zum Beispiel der Stanko Radikon oder eben auch Joschko Grafner, über den wir gesprochen haben in Folge 92, haben sie die Maischevergärung der Weißweinsorte, vor allem der Weißweinsorte Ribolla Gialla, auf die Fahnen geschrieben und sie darauf spezialisiert. Wobei bei Radikon absolut alles Maische vergoren wird, was irgendwie so Maische vergoren werden kann.
Was nicht bei 3 am Baum ist quasi.
So ist es, und auch die Sachen vom Baum holen sie aber. Ja. Das ist ja noch wurscht.
Okay.
Genau, also um diese Personen, um diese Rebsorte vor allem aber auch, soll es heute gehen.
Mhm.
Und um die Geschichte von Radikon und Grafner. Da unterscheiden sie meiner Meinung nach dann doch einige Punkte, das werden wir gleich sehen. Natürlich gibt es auch zwei Parallelen, aber darauf gehen wir dann nicht so intensiv ein, weil ihr habt ja schon einiges darüber gehört.
Mhm,
genau, und über die Weine, auch die unterscheiden sie meiner Meinung nach dann doch relativ intensiv.
Ja.
Auch also generell alles Philosophie und so weiter und so fort, das auch. Witzigerweise dafür, dass sie am Anfang viel Gemeinsamkeiten haben, ändert sich das dann mit der Zeit.
Ja, und dafür, dass er da selber Ort ist und man gefühlt hat, diese zwei Namen fast immer
sind fast
in einer gewissen
Parallelität. Die sind nicht weit voneinander
weg. Ja, und du hörst die immer gemeinsam, mehr oder weniger. Also wer Grafner sagt, sagt der Radikon.
So ist es.
Für das ist es dann schon, also jetzt allein von dem, wie sie das da präsentiert, doch ein bisschen eine andere Idee.
Absolut, genau.
Sehr spannend.
für alle, die unsere bisherigen Friuli-Folgen noch nicht gehört haben oder sie nicht mehr genau im Kopf haben zumindest, wir sprechen halt nicht mehr so genau über das Friaul und die ganzen Geschehnisse und so weiter. Aber nur so viel dazu, diese Region, das Collio, das ist die Grenzregion rund um Oslavia, die ist in den beiden Weltkriegen sehr häufig, also sehr, sehr heftig gebeutelt worden, insbesondere im Ersten, das hat es ganz, ganz stark beeinflusst. Das ist immer so ein bisschen im Hintergrund in dieser Region, das ist auch ganz wichtig für die Leute. Und wir haben uns, während wir dort waren, auch ganz, ganz viel zu diesem Thema angeschaut. Also das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Da kommen wir mal wirklich aus einer harten Zeit raus, während die ganzen Weingüter dort entstehen und die leider entstehen quasi. Und meiner Meinung nach ist unter anderem auch das vielleicht so ein bisschen der Grund, wieso die solche besser sind. Mhm. Weil die lassen sich von nichts beeindrucken und machen einfach ihr Ding. Und das ist ein absoluter Wahnsinn. Und das haben wir da auch wieder. Das ist ganz spannend. Wie so oft in Oslavia haben auch die Radikons slowenische Wurzeln. Mhm. Der Sascha Radikon spricht natürlich auch Slowenisch daheim. Mhm. Das ist super, super cool, wenn es dann hörst, wie einfach nahtlos vom Italienischen ins Slowenische und dann wieder ins Englische switcht, ohne irgendwie einen Gedanken dran zu verlieren.
Das ist schon hart faszinierend. Finde ich immer beeindruckend. Also ich kann mich halt da überhaupt nicht identifizieren mit Sprachentalent, weil habe ich nicht. Und deswegen finde ich es wahrscheinlich noch beeindruckender, weil es so geil.
Total.
Da einfach so switchen kannst. So.
Mhm. Nice. Der Urgroßvater des heutigen Winzers, der Franz Mikulus, hat sie um 1920 herum, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg, in Oslavia niederlassen und einen Hof gekauft. Damals ganz klassischer landwirtschaftlicher Betrieb, die Verhältnisse waren eher ländlich bescheiden. Der Krieg hat einiges angestellt mit Landschaft und mit den Betrieben vor Ort. Und der Ururgroßvater vom Sascha Radikon hat dann auch während seiner Zeit noch Wein ausgepflanzt. Eben weil halt ziemlich alles hin war. Du hast einfach neue Sachen machen müssen. Zunächst vor allem für den Eigengebrauch, weil du warst halt dort, du hast halt Landwirtschaft gehabt, also hast du auch Wein gehabt.
Ja.
Das war einfach, so das war keine Überlegung tatsächlich.
Wie für alle quasi.
Genau. Also von den vorherigen Strukturen war nicht mehr so viel da. Und für welche Rebsorte hat er sich damals entschieden? Genau, Ribola Gialla. Also, der war quasi ein Fanboy der allerersten Stunde von dieser Rebsorte. Ich meine, die Rebsorten war in dieser Region, also ist in dieser Grenzregion zwischen Italien und Slowenien schon immer heimisch. Mhm. Einfach autochthone Rebsorte. War vielleicht auch ein bisschen leichter zu bekommen als andere. Ja. Die gibt es eben auch im slowenischen Teil viel. Mhm. Das muss man auch dazu sagen. Also, das heißt, das ist vielleicht einfach generell so ein bisschen eine heimische Sache gewesen. Ja. Jedenfalls hat er gesagt, ich pflanze dort Ribola Gialla. So, also die ersten Reben wurden gepflanzt. Kleiner Funfact am Rande, der Sascha hat übrigens auch erzählt, dass man Ribola Gialla auch als Speisetraube verwendet hat. Und in Slowenien fand man sie ganz, ganz lange am Markt. Ich weiß nicht, ob es es jetzt noch gibt. Thomas, dein Einsatz.
Ja, genau.
Sag mal, ob man jetzt auch Ribola Gialla am Markt wirklich als Speisetrauben findet. Auf jeden Fall sind sie lang so eingesetzt worden. Also okay. Er hat gesagt, wenn du am Markt gegangen bist in Slowenien, hast du einfach immer welche da gefunden. So wie die Isabella Trauben bei uns zum Beispiel, die du da so findest. Und die Schale ist relativ dick. Das ist relativ eine widerstandsfähige Traube, im Gegensatz zu anderen Rebsorten, die so ein bisschen anstrengender sind, was das Ganze angeht. Das heißt, die ist auch relativ praktisch gewesen.
Ja,
und deswegen hat es wahrscheinlich eine gute Speisetraube funktioniert. Genau.
Ja.
Und halt auch, wenn du das auspflanzt hast, du hast das essen können, du hast Wein draus machen können, robustes drum, geht schon. Macht ja Sinn so insgesamt, dass man sich diese Traube aussucht.
Ja, sicher.
Also plus halt vorhanden sein auch, bis zum gewissen Grad.
Klar.
Genau. In der nächsten Generation hat dann der Eduardo Radikon zwei wichtige Faktoren in den Betrieb eingebracht.
Den
Zum
Namen
ersten,
Radikon.
Den Familiennamen, ganz genau.
Ich freue mich schon die ganze Zeit.
Ja, ist Mikulus.
Ja, genau, wie zur Hölle.
Genau, der Eduardo hat nämlich die Tochter Sophia geheiratet und mit ihr gemeinsam den Betrieb übernommen. Und zum anderen ist er der Fokus auf Wein stärker geworden mit dem Eduardo. So ab 1948 ist dann mehr Rebfläche ausgepflanzt worden, darunter auch so Rebsorten wie zum Beispiel Merlot. Und auch für Merlot ist Radikon bekannt, reden wir noch ein bisschen mehr drüber. Und auch der Tokaj Friulano, wieso ich in dieser Folge jetzt Tokaj Friulano sage und nicht Friulano. Dazu kommen wir nachher noch ganz im Detail.
Sehr gut.
Unter Eduardo und Sophia ist also sukzessive mehr Wein dazugekommen. Allerdings war das am Anfang trotzdem für den Eigengebrauch, beziehungsweise dann später so ein bisschen Fassverkauf und Glasballonverkauf an die ganzen Trattorias, Gastwirtschaften rund um. Wer halt Wein braucht, hat dann einen Verkauf gekriegt. Plus Eigengebrauch natürlich. Der Betrieb war ganz, ganz klar eine gemischte Landwirtschaft. Tiere, Obstbäume, alles was dazugehört, plus halt der Wein. Und schon der Uropa bzw. der Opa, hat das auch schon erzählt, haben Ribola Gialla eigentlich ähnlich gemacht, wie es heute bei ihm in die Flaschen kommen.
Okay.
Die haben im Prinzip Ribola Gialla behandelt wie Rotwein. Wieso? Haltbarkeit.
Ja.
Ganz einfach Haltbarkeit. Damals war einfach nur kein Geld da, um jetzt groß Schwefel einzukaufen, beziehungsweise das Wissen nicht so hundertprozentig, noch nicht.
Und der Gerbstoff hält er das jetzt
an. Der Gerbstoff und wie der Stanko-Radikon, zu dem wir dann gleich kommen, auch immer sagt, die Antioxidantien aus der Schale halten das auch ordentlich zusammen. Der Eduardo hat also einfach gewusst, dass diese Stoffe in der Schale, die Gerbstoffe, den Wein einfach ein bisschen stabiler halten, beziehungsweise er hat wahrscheinlich noch nicht mehr wirklich überlegt, was das jetzt genau ist, was das stabiler hält. Das war einfach so, mit ein bisschen Schalenkontakt.
Man hat gewusst, das hält besser, hat es gemacht, fertig.
Also hat er es einfach so gemacht. Und der Wein ist dann auch nicht groß verkauft worden oder sowas in der Richtung. Der hat einfach vor allem für Familie und Freunde herhalten müssen, über längeren Zeitraum trinkbar sein müssen. Ja. Das war im Prinzip alles. Und Weine von anderen einkaufen, das ist sowieso nicht passiert. Dafür war einfach kein Geld da, ganz genau. Dementsprechend hat einfach dieser Wein, den er dann so ein bisschen länger auf der Maische lassen hat, einfach für die Familie halten müssen. Und fertig.
Und du hast halt einfach was gehabt, auch wenn irgendwas passiert oder sonst was, du nirgends mehr irgendwas kriegst, du hast halt noch was haltbar, was einfach nicht kaputt wird an Lebensmitteln. Ist jetzt wurscht, ob Wein oder was anderes, du brauchst halt einfach eine gewisse Lebensmittellager, die, falls irgendwie, keine Ahnung, kriegst.
Und das war alles Selbstversorger damals. Ja. Und damals sind wir halt ganz kurz nach dem letzten großen Krieg
quasi. Deswegen meine ich, ne? du hast eine andere Thematik, dass du ein Lager anlegst und sagst, okay, wenn irgendwas wieder passiert, dann habe ich meine Sachen, die zumindest ein paar haltbar sind, mit denen ich irgendwie durchkomme.
Genau. Und der zweite Grund, und das habe ich auch noch nicht so wirklich überrissen gehabt bis jetzt, war einfach die Mechanik. Und zwar, Ribola Gialla, wenn die Trauben frisch sind, sind schwierig zu pressen, weil sie immer dicke Haut.
Aha, okay.
Mit ein paar Tagen oder ein paar Stunden zumindest Standzeit werden die Trauben einfach nachgiebiger. Kannst leichter pressen, ist weniger anstrengend. Bei einer manuellen Presse überlegst du erst dreimal, ob du es frisch presst oder nicht. Es macht so viel Sinn.
Das denkst du halt heute nicht mehr, weil du einfach denkst an irgendeine pneumatische Presse oder sonst was.
Genau.
Und dann denkst du, das ist halt heute mit der Technik quasi wurscht, aber wenn du da zu 100% Handarbeit, keine Maschine oder irgendwas hast, es ist halt blöd, weil das ist halt mehr Aufwand. Geht leichter, fertig.
So ist es.
Pragmatisch.
Ja, es macht hundertprozentig Sinn. Ja. Man überlegt sich so nicht, bis man tatsächlich das irgendwann einmal entweder selber tun muss oder erzählt kriegt, so wie da jetzt.
Fair point.
Ja, also da reden wir jetzt natürlich nicht über Wochen oder Monate, sondern ein paar Stunden bis ein paar Tage. So lange, wie es halt steht, wie es halt passt, bis irgendwer dazu kommt, dass es dann presst.
Ja, doch, pragmatisch.
Pragmatisch, so ist es. So, und jetzt kommen wir mal langsam zu einem Namen, der die Naturweinszene bzw. die Orange-Weinszene so sehr geprägt hat, wie sonst kaum wer, der Stanko Radikon. Eigentlich heißt er ja Stanislaw Radikon, aber Stanko ist überall drauf, sagt jeder. Keiner hat jemals Stanislaw Radikon gesagt, außer vielleicht die Mama vom Stanislaw Radikon. Ansonsten niemand. Der übernimmt Ende der 1970er und dreht am Anfang einmal so gut wie alles um, was irgendwie geht. Das fängt beim Abfüllen an. Statt dem Verkauf in Großmengen hat der Stanko Radikon den Jahrgang 79 als allerersten in Flaschen gefüllt. Also ab 1980 hat es dann Einzelflaschen der Radikon-Weine gegeben. Das war so dieser allererste große Schritt.
Das war in der Region wahrscheinlich auch relativ früh.
Ja, genau. Also da waren halt so die Ersten, die angefangen haben damit. Unter anderem eben sowas wie Grafner und so weiter. Die haben auch um die 80er um und um angefangen damit. War einfach wirtschaftlich besser. Du hast einfach mehr Geld rausgekriegt, als das Ding in einem großen Fassel oder in Glasballons zu verkaufen. Ja. Und das war halt einfach eine Chance, die in dieser Zeit einige aus dieser neuen Generation der Winzerinnen und Winzer, beziehungsweise in dem Fall waren es tatsächlich nur Winzer, ergriffen haben.
Mhm.
Also die waren einfach so, okay, wir müssen jetzt irgendwas tun, ansonsten wird das zach.
Ja.
Was tun wir? Gut, schauen wir mal, was finanziell rauskommt, wenn wir abfüllen.
Mhm.
Das ist natürlich eine große Investition.
Ja, das ist schon ein Risiko.
Genau. Ja. Und alles, was dann wirklich an zusätzlichem Geld dazugekommen ist, hat der Stanko dann direkt wieder reinvestiert. Also das war jetzt nicht irgendwie, wir machen Geld, damit wir jetzt Gaudi haben können, sondern wir machen Geld, damit wir die Struktur verbessern können, damit irgendwann einmal alles auf stabilen Beinen steht. Mhm. Also das ist wirklich einfach weites Vorausdenken, so wie wir es halt ganz oft haben bei Winzerinnen und Winzern.
Ja.
Und der Stanko hat, wie auch einige Winzerinnen und Winzer in der Region, dann sehr, sehr stark investiert in Modernisierung. Weil du hast halt wirklich nur dieses fast prä-weltkriegsartigen Strukturen am Hof gehabt. Du hast nicht recht viel gehabt, außer halt große alte Holzfässer und das war es halbwegs. Dementsprechend haben diese alten Holzfässer vom Papa den Stahltanks weichen müssen, später auch Barriques im Übrigen, weil, was weißt du, das war halt auch der Trend, 80er, 90er.
Nee, haben wir ja bei Grafner auch gehört. Ja.
Genau, und wie auch der Weggefährte Josko Grafner hat sich das Stanko zuerst einmal wirklich der Modernisierung verschrieben und gesagt, okay, passt, große Aufbruchsstimmung, das macht schon Sinn, da machen wir jetzt einmal mit. Das wird schon passen. Was ist sehr jung, du willst was tun, du willst was ändern.
Es macht ja in dieser Entwicklung grundsätzlich Sinn, wenn du jetzt gerade umgestellt hast von, ich verkaufe das Ganze irgendwie in großen Gebinden zu Flaschen. Das ist ja auch ein Schritt moderner.
Genau.
Und dann macht es Sinn, dass ich den nächsten, weil das hat funktioniert, und dann probiere ich den nächsten auch aus, logisch.
Absolut. Der Sascha weint jetzt natürlich diesen schönen alten Fässern
ja,
noch.
Ja.
Weil die waren in super Zustand und waren wahrscheinlich heute auch noch eingesetzt worden, genauso. Ja. Und jetzt gibt es eben die großen Fässer wieder. Aber ja, Entwicklungen sind Entwicklungen, das gehört einfach dazu.
Gehört dazu.
Genau. Mhm. Was natürlich auch weichen musste, ist die alte manuelle Presse. Das Dango hat die dann durch eine hochmoderne pneumatische Presse ersetzt, sobald er die Möglichkeit dazu gehabt hat. Das kostet natürlich auch ordentlich Geld.
Mhm.
So, jetzt ist natürlich so, wir wissen, dass pneumatische Pressen haben einen großen Vorteil. Der Pressvorgang ist sehr langsam, sehr gleichmäßig, sehr sanft. Ganz, ganz zart.
Mhm.
Grundsätzlich ist das natürlich super. Ne? Für Rebsorten wie die Rivola Gialla ist das allerdings laut Sascha nicht unbedingt der perfekte Weg gewesen.
Okay.
Dadurch hat die Rebsorte nämlich komplett ihren ursprünglichen Charakter verloren. Da entstehen jetzt natürlich dann vielleicht elegante Weine, aber die sind halt einfach fad, sagt er.
Okay.
Und da haben wir diesen Punkt mit, wir haben ein paar klassisch ausgebaute Rivola Giallas probiert. Mhm. Die sind wahrscheinlich sehr sanft gepresst gewesen.
Ja, ja.
Da fehlt was.
Ja, ja.
Es ist schon ein solider Wein, sicher eine gewisse Eleganz dran, aber Charakter fehlt.
Charakter fehlt völlig. Ja,
genau.
Es ist einfach fad gewesen.
Charakter ist einfach bei der Rivola Gialla ganz viel in dieser dicken Schale drin.
Ja.
Du musst was rausholen. Ansonsten funktioniert diese Rebsorte einfach nicht wirklich.
Ja.
Auf jeden Fall, eine Sache ist bei den Radikons über die Generationen, im Prinzip über alle Generationen gleich geblieben, und das ist die Liebe zur Rebsorte Rivola Gialla. Der Eduardo hat tatsächlich seinem Sohn, den Stanco, bei der Übergabe nur eine einzige Bedingung gestellt. In den besten Lagen darfst du nur Rivola Gialla setzen.
Weg.
Ansonsten hat er tun können, was er will, ob jetzt da eine neue Presse reinhaut oder was weiß ich, die Stahltanks rein. Wurscht. Aber beste Lage heißt Rivola Gialla. Weil wir lieben Rivola Gialla.
Aber es ist auch lustig, dass das eigentlich ja ursprünglich schon mehr aus einem pragmatischen Umfeld gekommen ist, die Rivola Gialla. Und dann hat sich das schon entwickelt zu einer Liebesgeschichte.
Durchaus. Also es ist halt schon so, du hast da ganz viel so alte Reben und so weiter und der Eduardo wollte halt nicht, dass er die außer hat. Da habe ich jetzt ja gleich noch eine Geschichte für dich dazu.
Sehr gut.
Schon ein paar Jahre vor der ersten Flaschenfüllung hat nämlich das Dankgut, der natürlich auch schon mitgearbeitet hat,
ja, Weingut,
ein paar neue Rebsorten setzen wollen. Pinot Grigio zum Beispiel, Sauvignon Blanc, also ein paar von den moderneren Geschichten nur dazu. Zu Sachen, die es ja schon gegeben hat, also ein bisschen Burgunder hat es schon gegeben, Merlot hat es schon gegeben und so weiter. Und der Eduardo hat gemeint, okay, kannst du schon machen, weil du übernimmst den irgendwann einmal,
ja,
aber den Rivola Gialla lässt man du stehen. Den greifst du mir nicht an. Daran hat er sich auch gehalten, genauso wie der Sascha das heute macht im Übrigen.
Mhm.
Dementsprechend können sie heute mit super coolen alten Rebmaterial arbeiten.
Ja, sicher.
Daumen hoch dafür. Das taugt natürlich jetzt allen.
Ist jetzt natürlich super leibend, aber die Entscheidung damals zu treffen ist halt eine starke.
Ja,
weil du hättest da sagen können, alles weg und schmeißen wir halt lauter neue Internet. Weil, kannst du ja
auch.
Ne?
Aber sie waren auch in diesem Sinne trotzdem pragmatisch genug, dass sie gesagt haben, okay, passt. Es ist eh nicht alles Rivola Gialla. Wir können einfach ein bisschen überlegen, was tun wir hier, was tun wir weg.
Ja.
Und halt ein bisschen modernisieren und ein bisschen die alten Sachen trotzdem stehen lassen.
War gut.
So, und jetzt müssen wir ein bisschen genauer auf den Charakter des Stanco Radikon eingehen. So wie ich ihn überliefert bekommen habe, weil interviewen habe ich ihn leider nicht können. Wieso, kommen wir nachher dazu.
Ja.
Er muss ein sehr ruhiger Typ gewesen sein und ein richtiger Denker. Also immer so ein bisschen ruhelos, ein bisschen rastlos, unglaublich innovativ, aber gleichzeitig nie laut.
Mhm.
Damals in den 1980ern bis in die frühen 1990er war viel mit einer Gruppe Winzer unterwegs, die in Italien scherzhalber Mafia Slovena genannt wurde, also die slowenische Mafia. Das ist so eine gute Geschichte. Dazu hat neben dem Stanco Radikon auch der Joschko Gravner gehört, der Edi Kante aus dem Castro zum Beispiel, der Benza von La Castellada, das ist auch ein Weingut in Oslavia. Nur ein paar mehr, ich zähle jetzt nicht alle auf. Die haben gemeinsam Karten gespielt zum einen, viel diskutiert, einander ausgeholfen, wenn was war, und auch gemeinsam Weine präsentiert. Mhm. Also so ein bisschen als Gruppen einfach agiert bis zum gewissen Grad, die Mafia Slowener. Aber in den frühen 90er hat sich das Ganze dann leider wieder aufgelöst.
Mhm.
Anscheinend auch, das ist auch wieder nur eine Überlieferung, weil sich der Joschko Gravner mit einem anderen toskanischen Winzer verbandelt hat, auch famous für sein eigenes Ding, aber da gehen wir jetzt nicht genau drauf ein, und nicht mehr so viel mit der slowenischen Mafia unterwegs war. Und dann sind irgendwie alle Winzer so ein bisschen ihre eigenen Wege wieder gegangen.
Okay.
Genau. Aber sie haben halt mit Sicherheit viel von diesen ausgetauschten Gedanken aus dieser Zeit mit sich mitgenommen und halt eingesetzt für sich selber bis zu einem gewissen Grad. Wenn man jetzt nachfragen würde, wer denn nun mit den meisten vergorenen Weinen angefangen hat in Oslavia, dann wird man möglicherweise ein bisschen eine Diskussion anzetteln, deswegen fragen wir nicht nach. Wir schauen uns einfach einmal an, wie das Stanco Radikon dazu gekommen ist. Grundsätzlich dürfte es einfach gewurmt haben, dass die in seiner Familie jetzt doch historisch sehr geschätzte Rebsorte Rivola Gialla zu dem Zeitpunkt in den 90er vor allem als Tafelwein für Säufer bekannt war.
Ja.
Er hat überlegt, wie man wieder was draus machen kann. Eine Art Chardonnay für das Collio ist ihm so ein bisschen vorgeschwebt. Also so Das ist ja Chardonnay, super hochwertige Rebsorte. Sowas können wir doch eigentlich fürs Scolio auch schaffen, ohne dass das irgendwas Externes ist.
Die Vertreterin ist quasi als Rebsorte, genau. Wo so ich sofort weiß, wenn ich da an die Region denke im Endeffekt, dann brauche ich gar nicht mehr die Rebsorte erwähnen, sondern mir ist klar, das ist Chardonnay, wenn das weißer Burgunder ist.
Oder so ist es, genau. Mhm. Und mit modernen Mitteln, so wie halt dann dieser fade Tafelwein für Säufer entstanden ist, schien ihm das nicht möglich. Also hat er sich so ein bisschen zurückbesonnen auf die Arbeitsweisen von seinem Papa und von seinem Opa. So ist das Ganze so ein bisschen in die Wege geleitet worden. Und 1995 war dann der allererste Jahrgang, mit dem er angefangen hat, ordentlich mit Maischegärung zu experimentieren. Und mit ordentlich meine ich wirklich die Hälfte seiner geernteten Rivolacciala-Trauben hat er 10 Tage lang mazeriert. Mhm. Also gleich mal ein ordentlicher Versuch, nicht nur so ein bisschen was. Und damals, nach diesen 10 Tagen Mazeration, hat er das Gefühl gehabt, eine ganz andere Rebsorte ausgebaut zu haben, weil plötzlich viel, viel mehr da war und ab da ist er dann gebrochen. Ja. Also das war so dieses erste Ding, wo er dann gesagt hat, da sind wir jetzt daheim. Ja. So funktioniert das. Zum gleichen Zeitpunkt hat er dann wirklich angefangen, den Weingarten auf biologische Bewirtschaftung umzustellen. Okay. Damals natürlich noch ohne irgendeine Form von Zertifizierung oder irgendwas in die Richtung. Das ist erst viel später gekommen. Ja, genau. Und der Grund dafür ist ein ganz einfacher, wieder unser Pragmatismus hier. Wenn du den Most lange auf der Maische vergären lässt, dann lagst du alles außer, was in den Beerenschalen zu finden ist. Ja. So. Wenn du jetzt im Weingarten Unmengen an Pestizide und Herbizide draufwirfst, ist es am Schluss alles im Wein drin. Ja. Und für einen Stanco Radicon, also logisch, dass er sich von Chemie einfach verabschieden muss und das hat sich dann einfach auf die Arbeit im Keller übertragen. Ganz ein logischer Schluss für ihn. Ich würde es nicht trinken, was ich da raushaue. Das ist grauslich, das fällt, das ist giftig, das wissen wir, ich würde es nicht im Wein haben. Punkt. Und wieso sollte er dann im Keller Wasser zuschmeißen?
Und bei der Maischegärung ist es halt noch offensichtlicher, dass das irgendwie, da kann man sich noch leichter vorstellen, dass das alles mittransportiert wird, weil ich sprühe sie auf die Schale oder alles drauf. Aber wenn ich sage, okay, gut, eigentlich geht das eh alles weg und passiert eh nichts. Aber wenn ich sage, sie sind auf der Schale drauf und dann mache ich Maischegärung, wird das halt schwierig.
Ja, ja genau. Hm. So, jetzt haben wir beim Joschko Grafen in der Folge 92 auch schon das für die Region sehr heftige Hageljahr 1996 angesprochen gehabt. Und das hat natürlich die Radikons, die halt ein paar Häuser weiter sind, genauso getroffen. Genau. Nur 2000 Liter Wein waren das ungefähr, die das Danko da am Schluss abfüllen hat können. Okay. Nix quasi. Mhm. Und außerdem hat er in diesem Jahr gerade angefangen, einen neuen Weinkeller zu bauen oder den Weinkeller halt ordentlich zu erweitern. Ui. Ja.
Und das ist finanziell ein bisschen.
Das kannst du komplett vergessen. Also die Fertigstellung hat sich dadurch dann insgesamt um 3 Jahre verschoben. Mhm. Richtig hart. Weil so ein Horrorjahr hat die halt finanziell zusammen. Ja, das ist sehr, sehr schwer zu tragen. Und das Danko Radicon hat aber einfach nicht aufgegeben. 1997 hat er dann schon die gesamte weiße Ernte auf der Maische vergoren.
Okay.
Also wirklich, er hat dieses Auslasserjahr gehabt und dann nicht auf sich gegangen, sondern und was weiß ich, nur 2, 3 normale Jahrgänge, reguläre Jahrgänge rausgehauen, sondern gesagt, alles, was weiß ist, ab jetzt auf Maische.
Das ist auch spannend, weil du halt dann ja im Endeffekt das finanzielle Problem hast mit dem Ernteausfall 96 und ja eigentlich wahrscheinlich noch nicht wirklich weißt, ob das jetzt mit dem 95 gemeint, dass das für die ideologisch und dass der taugt, ja eh leiwand.
Aber das war trotzdem nur eine kleine Portion insgesamt. Ja, ganz genau. Ich meine, beziehungsweise hat er auch nicht wirklich erwartet, glaube ich, dass das jetzt zu groß verkauft
wird. Okay, ist auch ein spannender Zugang, wenn ich sage, eigentlich bin ich finanziell gerade ein bisschen in einem Tal.
Wahrscheinlich hat es deswegen auch 3 Jahre gedauert und nicht ein Jahr länger oder so in die Richtung. Aber das war für den Stanko Radicon keine Option mehr. Mhm. Das war offensichtlich ganz, ganz klar, Maischevergärung, die ist nichts mehr anderes. Die Kritik darüber war natürlich unendlich, ein großer Teil der Kunden, die halt so diese klassisch modernen Weine quasi gewohnt waren von ihm, die haben überhaupt nichts damit anfangen können, sind weggebrochen und für einen Stanko Radicon war es aber klar, es braucht diesen harten Cut. Mhm. Also er hat das ja wirklich so gesagt in Interviews, es hat so sein müssen, es ist nicht anders gegangen für ihn. Er hätte sich das nicht vorstellen können, da jetzt irgendwie zweigleisig zu fahren. Mhm. Das war nicht gegangen, also wenn er irgendwo hin will, dann muss er das jetzt machen.
Und die Grafners waren aber zu dem Zeitpunkt auch schon in dieser Richtung, ne?
Die Grafners, also der Joschko Grafner hat so in diesem Jahr, in diesem Hageljahr das erste Mal experimentiert und hat dann auch 97 und so weiter immer intensiver angefangen mit diesem Ganzen. Ja. Genau.
Okay, das heißt, du hast zumindest einmal die Mitstreiter alle schon so ein bisschen in diesen Startlöchern.
Genau, aber denen ist ja relativ gleich gegangen.
Nein,
es war
nicht besser für die Leute, aber du hast zumindest, also ich glaube, ich stelle mir es trotzdem leichter vor, wenn ich weiß, ich bin nicht der einzige Depp im Dorf, der das jetzt so probiert und alle anderen machen es komplett anders und dann, wenn es bei mir am Schluss nicht funktioniert, dann muss ich mir von denen auch hören, du bist der komplette Kofer.
Das hat er sich mit Sicherheit auch hören müssen, die ersten Jahre.
Ja, ja, klar, aber von denen, die halt auch in diese Richtung gegangen sind, hast du zumindest halt Service-Mindset und denkst, okay, der probiert es ja wenigstens auch, ich bin nicht ganz allein.
Ja. Auch das Thema Schwefel hat man natürlich gewurmt dann. Es hängt trotzdem irgendwie alles zusammen. Also dieses, wenn du was wegnimmst vom Wein, wenn du sehr, sehr fokussiert drauf bist, dass du jetzt wirklich nur mehr die Traube verwendest und verwertest und nichts anderes rundum und um, dann hast du natürlich immer so ein bisschen dieses Thema Schwefel dabei.
Ja, und das kommt halt was anderes aus. Also
genau.
Es ist halt einfach ein Unterschied zwischen einem Wein, der Schwefel gesehen hat und nicht gesehen hat.
So ist es.
Und machen Weinen hilft, machen halt nicht.
Ist einfach so. Ja, ganz genau. Und damals haben natürlich alle gesagt, es ist unmöglich, schwefelfreien Wein zu produzieren. Also hat das dann Radekon gesagt, nein, das muss gehen, wir machen das jetzt.
Super.
Also,
wenn alle sagen, es geht nicht, dann würde ich schon sagen, das ist schon geht.
Richtig. Super. Ab 1997 hat er die ersten Rotweine schwefelfrei abgefüllt. Aha. Also er hat das erstes mit dem Roten angefangen.
Okay.
Und ab 2002 waren es dann alle Weißweine. Bis dahin hat er experimentiert mit den Weißweinen. Also er hat schon sich langsam vorgewagt, quasi nicht alles immer komplett von Anfang an. Aber wie schon gesagt, 97 ist dann gleich Rotwein alles schwefelfrei. Richtig wild eigentlich.
Schon lustig, ja.
Für den Sacco Radikon war also der Ersatz für Schwefel einfach Zeit. So seine Aussage. Der Wein muss ganz stabil sein, wenn man schwefelfrei abfüllen will. Mhm. Also man muss schon viel dafür hackeln, dass das geht. Es ist nicht einfach so, du kannst jeden Wein schwefelfrei abfüllen, weil stirbt er halt manchmal. Ja. Und Essig wirst du jetzt auch nicht unbedingt haben.
Ja.
Für Erm hat es also geheißen, der muss mindestens 3 bis 4 Jahre im Holz reifen. Mhm. Also richtig, richtig lang. Plus Maische.
Ist finanziell halt wieder schwierig.
Richtig.
Es wird nicht besser.
Ganz genau. Das heißt natürlich, dass immer ein paar Jahrgänge gleichzeitig im Keller sind.
Ja.
Du brauchst Zeit.
Und Kapital, das geboten ist. Super.
Du brauchst Platz, brauchst viel Arbeit, weil irgendwer muss auf diese Weine auch schauen bis zu einem gewissen Grad. Du hast die immer rund um dich da.
Und
du brauchst Holzfässer.
Ja.
Das heißt, großes und auch kleines Holz war natürlich da von dem ganzen Barrique-Ausbauten, die er da gemacht hat. So. Aber natürlich auch das große Holz hat wieder kommen müssen.
Ja.
Weil du hast dafür vor allem, also er hat vor allem großes Holz für die Weißweine verwendet. Ja.
Ich weiß, sonst ist das Problem, dass es halt auch nur mehr nach Holz schmeckt, wenn es das alles in.
Ja, wenn es gebraucht ist. Ein
kleines Holz ewig liegen lässt. Ja.
Genau, aber vor allem großes, also gerade so Ribera Cialla und so weiter, ist, soweit ich weiß, ist eh im großen Holz drin.
Ja.
Genau, und das Sanco Radikon hat das alles durchgezogen. Das ist natürlich eine harte Nummer, aber er hat es gemacht und es hat funktioniert, wissen wir ja heute. Und er hat auch nicht aufgehört zu experimentieren, also die Länge der Mazerationszeit oder um und um dann am Anfang, wie schon gesagt, im ersten Jahr waren es ja so um diese 10 Tage, die er ausprobiert hat. Ab und zu hat er mal so 8 Tage probiert, dann ist es bis zu einem ganzen Jahr gegangen. Also hat wirklich die ganze Bandbreite einmal durchgespielt quasi. Und eingependelt hat sich das dann schließlich so bei, je nachdem, was für ein Jahrgang ist, was die Trauben so sind, wie das Traubenmaterial ist, bei rund 2 bis 3 Monaten. Also im Schnitt sind so um die 3 Monate. Also doch
ein ganz schönes Zeitraum.
Genau. Ab 2002 war also die Radikon-Linie in ihrer Essenz zumindest finalisiert. Alle Weine sollten rund 3 Monate lang mazerieren und schwefelfrei abgefüllt werden. Und weil Sanco Radikon damals auch ganz, ganz stark um das Alterungspotenzial seiner Weine gegangen ist, hat er zusätzlich auch noch experimentiert bezüglich der Flaschenform und des Korkens. Grundsätzlich sind ja Magnumflaschen super für die Alterung von Weinen, allerdings verkaufen sie die schlechter.
Na klar.
Als die regulären 0,75 Flaschen. Und jetzt ist es natürlich schon so, dass das Sanco Radikon eine Sonderlösung für sich finden wollte und das auch getan hat. Weine, und das habe ich da, glaube ich, irgendwann schon mal nebenbei erzählt, Weine werden bei einer in 1 Liter Flaschen abgefüllt. Also die sind einfach so ein bisschen größer. Allerdings, und da ist jetzt der Clou, mit einem 15 mm Korken statt dem üblichen 17,5 mm Korken. Dementsprechend herrscht in dieser 1-Liter-Flasche dasselbe Verhältnis von Wein zu Flasche zu Korken wie bei einer Magnum.
Aha, okay, also über das will das lösen.
Über das hat er es gelöst, ganz genau. Und sagt, und übrigens auch, und zusätzlich gibt es dann auch 0,5 Flaschen. Also es gibt eine kleinere Größe.
Es gibt quasi Halbflaschen davon.
Genau, es gibt Halbflaschen davon. Und auch die sind so gelöst, dass das Verhältnis von Korken zu Flasche zu Wein so ist wie bei einer Magnum. Ich zeige dir noch den Korken, das war nicht so leicht außer zum Kriegen, weil das halt so ein kleines Dingsel ist.
Lustig.
Absolut.
Das ist ein sehr spannender Ansatz, über das habe ich mir tatsächlich noch nie irgendwie Gedanken gemacht, muss ich sagen.
Das dann gerade kommt schon.
Ja, ja, das ist schon geil.
Ja, absolut. Also der ist eben der Meinung, dass wenn dieses Ratio so stimmt, die Weine altern einfach besser insgesamt. Und es gibt natürlich die 0,5-Liter-Flaschen, weil ab und zu wollen Einzelpersonen was trinken. Oder Restaurants dann sie auch oft einmal schwerer mit der 1-Liter-Flaschen, weil es halt dann trotzdem recht viel ist für 2
Ja, ja, also es ist halt das, warum verkauft schwieriger. Die Magnum-Flaschen schwieriger, weil ein Magnum reißt halt nicht einfach so mal auf.
So ist
weil du hast halt dann zwei Flaschen vom selben Wein und ich trinke halt trotzdem generell lieber zwei Flaschen unterschiedliche Sachen und lerne dann was Zweites kennen,
genau.
Als wie von einer Flasche das Doppelte.
Deswegen gerade im Restaurant ganz, ganz oft im Einsatz die 0,5 Liter Flaschen. Ja. Deswegen sind die eben auch so konzeptioniert, dass dieses Ratio stimmt, damit ja auch alterungstechnisch ja, überhaupt kein Problem sind.
Nur diese normalen Spaß 0,375 Halbflaschen, was halt ja
ganz gefühlt genau
irgendwie nur zum Spaß
wirklich existieren. Wirklich nur zum Spaß ja existieren, genau. Der Sascha setzt das übrigens heute genauso fort, wobei es auch eine Sonderlinie gibt, die in 0,75 Flaschen ist, aber da sprechen wir gleich nachher noch drüber. Und wenn man Sascha fragt, ist die große Flasche sowieso die beste, weil 0,75 Liters is never enough.
Ja, gut.
Sascha Radikon.
Ist jetzt wahrscheinlich, also wenn ich Wein nur an die Zielgruppe WinzerInnen verkaufen würde, dann würde es vielleicht auch einfach nur in Magnums füllen. Das ist immer Frage des Klientels. Ne? Also.
Tja, Sascha Radikon sieht es auch so. Ja, so, jetzt lasse ich dich mal zwischendurch da diesen Wein hier im Glas bewerten. Mhm. Wir haben aber noch einiges an Story vor uns, wie du wahrscheinlich mitgekriegt haben wirst.
Ja, ja.
Wie schon erwähnt, 2008 Ribolla Gialla. Der kommt aus einer kleinen Flasche. Also ist eh gut, dass man jetzt dann irgendwann einmal trinken. Ich finde, der ist jetzt auf perfektem Trinklevel quasi, super, was das Ding angeht. Der ist rund 3 Monate auf der Maische gelegen, also 3 Monate Mazerationszeit, rund 3 Jahre im Holzfass und dann nur über ein Jahr in der Flasche am Weingut geblieben, bevor er endlich in die Freiheit entlassen wurde. Mhm. Das ist jetzt allerdings auch schon eine Zeit her.
Weil ja, klar, das sind wir immer noch jetzt bei 2012 quasi mit der
genau
Zeit ja, von mir aus 2013 irgendwo.
Generell sind die Radikon-Weine gar nicht so easy zu finden, einfach weil sie sehr, sehr stark verteilt sind auf teilweise kleine Händlerinnen und Händler. Es geht extrem viel ins Ausland, also ganz, ganz viel Land in Japan. Japan war auch ein ganz starker Push. Japan, ja, also ein spezieller Händler in Japan hat tatsächlich die Radikon-Weine bis zu einem gewissen Grad auch zu dem Level gebracht, wo sie heute sind. Also okay, zumindest diesen anfänglichen Push geben. Der ja war dort, hat gesagt, das ist absoluter Wahnsinn. Ich nehme das mit und hat extrem viel exportiert. Mhm. USA auch im Prinzip wollen es eigentlich eh alle.
Ja, ich würde gerade sagen, der Hype ist halt schon auch.
Der Hype ist real, genau.
Schon groß, ja.
Absolut. Ich habe den da übrigens aufgabelt bei Meinklang.
Wirklich?
Ja, ja, kannst du mehr. Ich habe den gesehen und dann habe mir gedacht, ah cool, im Normalfall finden wir keine Radikonsachen. Ja. Haben da umgedreht, habe gesehen, zwar auch, dann habe eingepackt.
Ja, klar.
Und mir gedacht, okay, passt, spitzenmäßig. Cool. Können wir Folgen damit machen, weil 2,8 kriegst du den nicht so oft.
Voll.
Super
und
Sache.
Und dann auch noch in einer 0,5 Liter Flasche.
Ja, genau.
Das
ist
schon einmal lustig.
Das ist halt klassisch für Restaurants, ne?
Ja,
ich meine, sie haben da tatsächlich im normalen Verkauf stehen. Mhm. Wie du weißt, gibt es ja so ein kleines, es ist ein Laden in Wien im Übrigen, damit wir das auch genau mal ausgesprochen haben.
Meinklang grundsätzlich ist ja
ein Hofladen eines Weinguts tatsächlich.
Ein Weingut, genau.
Genau. Und halt landwirtschaftlichen Betriebs, die machen super coole, leckere Sachen, sie machen unglaublich tolles Brot. Also wenn sie in Wien sind, Meinklang, Hofladen, go there,
ja,
super
geiles Frühstück.
Absolut.
Super cool. Und die haben unten so einen kleinen Kellerverkauf-Ding, wo es verschiedenste Sachen gibt. Du findest immer wieder Sachen, die
ja, so ganz spezielle
nicht findest.
Absolut. Ich habe nämlich ja auch wirklich nachgefragt, wie seid ihr zu Radikon gekommen? Ja, findet man nicht so oft, gell? Nein, findet man nicht so oft. Super schön. Sache. Und vor allem in 2008, ich war sehr gehypt dann ja tatsächlich. Genau.
Zu Recht.
Die Einsteigerpreise bei den Weinen, also gerade bei der Einstiegslinie, wenn wir mit immer nachher noch sprechen, sind so gut 30 bis 40 Euro und danach geht es aber schon auch rauf bis in den dreistelligen Bereich. Gerade wenn wir spezielle Sachen haben, wie gealterte Sachen haben, wie die Speziallinien haben, wie und so weiter und so fort. Aber so wie bei anderen Weingütern auch, du fängst da zumindest einmal unten an und kannst sie dann weiter verkosten, wenn es da taugt quasi.
Ja.
Gut, Michi, sagen wir mal, was
findest. Was kostet diese?
Achso, das hat 60 Euro kostet bei Meinklang.
Okay.
Für 2008. Gut. Sofort mitgenommen.
Ja,
es nicht einmal nachgedacht.
Ich meine, natürlich 60 Euro für 0,5, muss man schon dazu sagen.
Absolut,
aber
nicht einmal nachgedacht drüber.
Ist 2,8. Für 2,8. Und das ist halt schon wirklich Benchmark Orange Wein. Also da
so
bin ich jetzt dort, wo ich sage, verstehe. Du zahlst
gerne ein bisschen was
genau dafür. Mhm. Dafür zahle ich das Geld auch, genau. Und da bin ich irgendwo bei einer 9,5, 9,6. Mhm. Also ich finde das schon wirklich, wirklich gut. Das hat halt jetzt, das steht halt jetzt wirklich perfekt da.
Mhm.
Weil es halt saufrisch und das Tannin ist einfach perfekt integriert.
Ja.
Das macht ultra Spaß.
Absolut. Es hat sehr, sehr viel Druck trotzdem.
Das hat immer noch voll Druck, hat immer noch wahnsinnige Säure.
Mhm.
Das ist richtig gesagt. Das bleibt ewig lang.
Und
das absolut kannst du da, da solo super trinken. Also das macht wirklich gerade, finde ich.
Genau, wobei, ich habe natürlich in Sascha Radikon so ein bisschen befragen müssen zum Thema, wie serviert man den Wein am besten, was ist so die optimale Temperatur für ihn, für Orange Wein generell und auch für seine Weine.
Hm.
Dekantieren, nicht dekantieren. Und er sagt, I never decant wines. Okay. Also ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber seine zumindest dekantiert er nie.
Das ist ein spannender Ansatz.
Weil er sagt,
grundlegend.
Ich will eigentlich das ganze Erlebnis von vorne bis hinten haben.
Okay.
Also das ist so sein Ansatz dazu. Er will das gesamte Weinerlebnis haben von am Anfang, auch wenn er ein bisschen verschlossen ist vielleicht. Er würde gerne wissen, wie das ist am Anfang.
Ja, dann bin dann ich wieder bei ihm, bei den Magnumflaschen.
Siehst du? Deswegen brauchst du die großen Flaschen.
Genau.
Und dann kostest du mal das erste Glas und dann lässt du halt Zeit damit, weil du musst ja nicht hudeln. Wieso solltest du hudeln damit? Also musst du ja 1 Liter Flaschen, es geht ja langsam dahin. Okay. Und dann siehst du, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn du ein großes Glasl hast, geht es umso leichter. Deswegen hat der nicht dekantiert. Steht bombenfest im Glasl. Ja,
das ist super toll. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Da brauchst du nichts
dekantiert. Ich hab mich einfach gehalten an.
Ja, ja. Naja, sicher. Es wär, also, selbst wenn das jetzt der Verschlossener gewesen wäre, wäre das ja storytechnisch spannend gewesen, das jetzt da zu sehen, wie sie sich weiterentwickelt. Aber
ich habe dann einfach eine Stunde vorher aufgemacht, einfach damit ich ihn ein bisschen gecheckt habe. Ich habe noch nicht Karawan tatsächlich, weil es ist zu wenig drin.
Ja, ja, das zählt sich nicht aus.
Nein. Aber ja, so steht er halt optimal da. Genau, und so diese Temperatur, mit der er serviert werden sollte, ist laut dem Sascha so um die 14, 15 Grad. So wie Rotwein im Normalfall auch servieren würde. Und ja, das haben wir so ungefähr gehabt. Jetzt ist er natürlich ein bisschen wärmer vorher, aber ein bisschen kühler. Aber
ja, es funktioniert schon, ja.
Genau. Und er isst natürlich sehr gern dazu. Also gerade so Food and Wine ist für den Sascha was ganz, ganz Schönes, sagt was ganz Essentielles. Ja,
kannst du das super machen dazu.
Genau. Also er hat gesagt zum Beispiel, was er super findet, ist alles, was asiatisch ist. Also asiatisches Essen, alles, was ein bisschen Richtung Curry geht.
Ja,
hat er schon in voll schönen Kombinationen gehabt. Ganz genau. Alles, was schick würzt ist und so.
Ja.
Ich glaube, du kannst halt ganz viele verschiedene Sachen machen damit. Jetzt kommen wir dann endlich einmal zum Sascha-Rat. Ah, ich muss ihn selber bewerten. Ich bin ganz bei dir. Ich bin auch irgendwo bei einer... Also absolut, das ist halt der Top-Bereich für mich im Bereich Orange Wine.
Ja,
ich weiß nicht, wie du das geiler machen willst.
Das ist schon wirklich cool so.
Ja, absolut. Also gerne deine 9,5, 9,6 Seconded. Es ist halt einfach absolut spitzenmäßig für mich und auch trotzdem charaktervoll. Also das ist kein perfekter Wein.
Nein.
Er würde kein perfekter Wein sein. Er würde nicht geschliffen sein, genau. Aber das macht ihn so cool.
Ah, hinten raus, das ist so ein bisschen...
Die einzigen, die Probleme haben können mit Radikon-Weinen, sind die, die extrem sensibel auf Mäuseln sind. Gerade bei den neueren Geschichten, also beim 2018er zum Beispiel, haben wir durchaus auch Flaschen dabei gehabt, wo das gefühlt sichtbar war, das Mäuseln.
Okay. Mhm.
Aber das kann einfach der Jahrgang sein und es kann auch sein, dass sie das einfach wirklich so ein bisschen mit den Jahren legt.
Aber ja. Das solltest du eh 18 nicht trinken, von dem her ist es einmal wurscht. Ne?
Also, an 17 habe ich leider nie gehabt. Wir haben nur 18 gehabt, wie wir dort waren. Und halt ödere Sachen.
Vielleicht legt es sich mit der Zeit, who knows. Es gibt ja verschiedene Meinungen dazu. Das will ja gar nicht aufreißen, das Thema.
Genau, nur eine kurze Warnung.
Wenn es so funktioniert und das hat ein bisschen flüchtiger, das ist, wie gesagt, nicht perfekt. Das ist nicht,
aber es muss auch nicht sein.
Nicht clean, das ist nicht sauber in Wirklichkeit. Nein. Aber es ist mehr als genug sauber, sagen wir so.
Genau.
Und das geht sich wunderschön aus. Cool.
Absolut. Und jetzt kommen wir dann wirklich zum Sascha Radikon. So richtig, nicht nur in kleinen Anekdoten, sondern wer ist er, was tut er jetzt so und so weiter und so fort. Geboren ist er 1982 und der ist wirklich im Weingarten aufgewachsen. Also der hat alle großen Entwicklungsschritte vom Weingut schon so richtig mitgekriegt, natürlich.
Und nee, weil der war dann irgendwie 15 oder so, wie das halt dann so richtig
angefangen
hat.
Ja, ganz genau.
14.
Und er hat sich zwar damals durchaus auch für Computer und so weiter interessiert, aber die Entscheidung ist dann doch für die Weinbauschule gekommen.
Witzig. Informatik oder Winzer.
Ja, genau.
Schleimer.
Und mit dieser Weinbauschule war er dann 2002 fertig und dann hat er noch so ein ungefähr dreijähriges, ich weiß nicht, ob es ein Kurs war, er hat gesagt Course, aber wahrscheinlich ist es ein Studium gewesen, ein dreijähriges im Bereich Önologie angehängt, also Viticulture and Önology. Und da hat er dann alles fertig gelernt gehabt, was er daheim niemals machen wollen wird. Klassiker.
Gut, das haben schon viele gesagt. Yes. Ja.
So auch er, das ist wirklich quote unquote. So grundsätzlich war der Sascha immer sehr d'accord mit den Ideen von seinem Papa. Er hat allerdings durchaus ein eigenes eingebracht. Und das ist ganz, ganz wichtig für mich hervorzuheben. Weil halt schon das Danko Radikon immer sehr, sehr stark zitiert wird und der Sascha manchmal ein bisschen übersehen worden ist, gerade am Anfang.
Na, immer sehr präsent
ist. Genau. Und ja, der Sascha hat nicht nur seinen eigenen Kopf, sondern auch ganz viele Ideen und überlegt sich auch selber ganz, ganz viel. Er ist 2006 ins Weingut so richtig Vollzeit eingestiegen, also nachdem er fertig war mit seinem Önology-Kurs. Und hat dann an der Seite vom Stanko gearbeitet, ab dann. Und auch seine eigene Linie kreiert. 2009 war das dann. Das war die Linea S. Linea S. Verzeiht's mir. Die S-Linie. Und die hat zwar jüngere, ein bisschen zugänglichere Weine beinhaltet, ja, für Einsteigerinnen einfach besser geeignet waren. Und zwar das Lattnig und das Sivi. Das Sivi war Pinot Grigio und das Lattnig war Cuvée. Mhm. Und die zwei Weine sind mit ein bisschen am Schwefel abgefüllt im Übrigen, okay, weil die nur ein paar Tage auf der Maische sind und dann rund ein Jahr im Fass verbringen und nicht ewig lang. Mhm. Das ist halt meiner Meinung nach ein super sinnvoller Weg und eine super schöne Ergänzung zu den sehr komplexen, sehr langfristig gedachten Weinen, die es halt im oberen Segment, also in der E-Blue-Linie quasi gibt. Und meiner Meinung nach eine extrem schlaue Erweiterung da einfach, weil halt der andere Teil gerade für Einsteiger ein bisschen schwierig ist. Also gerade das Lattnig ist so meine Empfehlung für, schaut euch einmal Radikon an.
Ja.
Dann wisst ihr ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Taugt euch diese Stilistik, taugt sie euch nicht, weil es ist Maische vergoren. Aber es ist einfach alles ein bisschen leichter. Es hat ein bisschen mehr Juice ab und so. Sie kommen schon so ein bisschen mit Volumen und Power auch durchaus daher. Das hat halt einfach ein bisschen was mit der italienischen Sonne zu tun und so weiter und so fort. Und auch mit der Stilistik bis zu einem gewissen Grad. Also es wird nichts grün geerntet. Das gibt es überhaupt nicht. Also es ist auch kein Einstiegswein in dem Sinne. Es ist kein Spaßwein.
Ja, ja.
Es ist ein ganz ernst gemeinter Wein und er kostet halt so um die, es kommt darauf an, wo es ihn kriegt und wo es ihn findet, um die 30 bis 40 Euro plus minus.
Ja, und das kann man schon mal ausprobieren, da tut es da leichter, als wenn du sagst, okay, ich habe das noch nie gehabt, das würde mich irgendwie interessieren und dann kostet die Flaschen halt 150 Euro.
Ja, ich meine, das kommt bei Radikon eh wenig vor.
Ja,
aber du kommst halt leichter.
Gut, selbst dazu, wenn wir sagen, ja, es sind irgendwelche 70, 80 Euro,
genau,
dann musst du es auch noch kreieren.
So ist es. Und die S-Linie wird auch in der 0,75 Flasche abgefüllt.
Ah ja,
also die S-Linie, das sind mittlerweile drei Weine, am Anfang waren es zwei. Mhm. Das sind wirklich dann so diese Einsteiger in etwas gewohnteren Formaten, auch ein bisschen leichter zum Kriegen und so weiter und so fort. Mhm. Also wirklich, wenn es euch dafür interessiert, wenn ihr mal was wissen wollt über Radikon, das Lattnig ist cool.
Ja.
Die Zusammenarbeit vom Stanko und vom Sascha dürfte grundsätzlich sehr, sehr harmonisch gewesen sein. Natürlich ist weiter probiert und weiter experimentiert worden, aber die Grundlinie war zu dem Zeitpunkt, wo der Sascha eingestiegen ist, dann schon auch recht klar. Mhm. Also wir haben da übrigens einen Wein, der mit Sascha und Stanko gemeinsam entstanden ist.
Ne?
Was auch ganz cool ist. Alleine schon deswegen haben wir den unbedingt mitnehmen müssen, weil ich wissen wollte, wie das damals so war. Der Sascha hat dann seine Frau, die Luisa, kennengelernt. Die haben 2011 geheiratet und die Luisa arbeitet jetzt einfach im Weingut mit. Natürlich mit vollem Herzblut und voller Liebe dabei und allem. Und 2015 ist dann der erste Sohn zur Welt gekommen. Und dann hat sie leider die Gesundheit vom Stanko Radikon verschlechtert. Mhm. Der hat Krebs gehabt und ist dann leider am 11. September 2016 mit 62 gestorben. Mhm. Also sehr, sehr jung eigentlich. Sehr jung. Ne? Genau. Und das hat natürlich nicht nur die ganze Familie extrem hart getroffen, sondern auch, und das sieht man auch wirklich, die ganze Natural Wine und Orange Wine Community, einfach weil der Stanko Radikon nicht nur so eine ferne Lichtfigur war quasi, sondern weil er halt wirklich hands-on war und auch in der Community viel getan hat und so weiter und so fort. Cool. Also das war einfach schon einer, dem war das nicht alles wurscht, sondern der hat wirklich auch quasi für seinen Weg kämpft und auch dafür, dass das halt, also dass Orange Wine nach vorgebracht wird und dass das einfach mehr Akzeptanz kriegt und Naturwein generell mehr Akzeptanz kriegt, obwohl er generell ein super ruhiger Typ war. Ich meine, wie gesagt, nicht persönlich kennengelernt, aber aus Erzählungen, ja, genau. Also das dürfte wirklich alle insgesamt sehr, sehr, sehr hart getroffen haben, eh klar. Aber was halt auch wirklich hart war, ist, die Natur lässt sich natürlich nicht aufhalten. Das heißt, sehr, sehr kurz nach dem Tod vom Stanko haben sie dann diese Ernte 2016 einbringen müssen.
Sicher, es geht sofort weiter.
Und das stelle ich mir halt extrem hart vor. Sein, also wenn du einfach quasi die ganze Zeit gearbeitet hast an dem gemeinsam und dann stirbt der Papa und dann musst du aber das Ganze trotzdem genauso machen.
Ja,
ja, also sie formulieren es immer so, dass quasi der Stanko einem dann die Ernte übergeben hat.
Mhm.
Ja. Wenn es eins aber gibt bei den Radikons, dann ist das einfach ein extremer Familienzusammenhalt. Mhm. Die Mama von Sascha, die Susanna, hat mir natürlich damals extrem unterstützt und macht das auch heute noch, Rufezeichen. Also wenn ihr bei einer Messe mal einen Radikon-Stand setzt, ist die Chance sehr, sehr gut, dass euch die Susanna was einschenkt. Mhm. Die ist super dabei und super intensiv involviert und so weiter und hilft extrem viel mit, hilft natürlich auch bei den Kids und so.
Also. Ja, klar.
Die war bei den Winzerinnen-Essen teilweise dabei, die wir da gehabt haben während unserer Friuli-Reise. Also ja, super cool. Und der Sascha Radikon erzählt grundsätzlich jetzt eher wenig davon, was er so konkret für die Zukunft plant. Muss man natürlich einmal so ein bisschen nachfragen. Im Normalfall macht er halt was und dann landet es in der Flasche und dann erzählt er davon. Und was er jetzt aber jedenfalls macht, ist wirklich so dieses Feintuning von dem Konzept, das halt sein Papa damals auf die Beine gestellt hat und das die zwei dann weiterentwickelt haben. Er baut ganz viele Parzellen einzeln aus, um wirklich so diesen Boden, das Mikroklima und natürlich auch den Ponker Also den Bodentyp, auf dem sie da bauen, ganz im Detail zu verstehen und wirklich zu wissen, okay, passt, was tut diese Parzelle versus diese Parzelle und so weiter und so fort. Im Zentrum nach wie vor Thema Zeit, das hat sich nicht geändert, das wird sich ja nicht ändern, auf jeden Fall. Und halt der Banker.
Aber kommt das dann auch noch die Parzellen quasi einzeln irgendwie im Markt oder so?
Sein? Das, wird nachher geblendet, das ist nur für die Verständnis.
Wie es blendet dann.
Genau. Auch was wo reinkommt, was in die Linie S reinkommt, was in die E-Blue, also in die höhere Linie reinkommt. Ja. Und dann gibt es noch Koalitionen, das sind zwar ganz spezielle Weine. Also. Ja. An die kommst du im Normalfall nicht dran. Ja. Wenn es einmal woanders sieht, sagt es mir so. Das ist nicht so easy, das ist die orange Linie dann.
Ja, kannst dann wahrscheinlich auch das Konto blenden.
Ne? So ist es, ja, das ist richtig. Aber du musst mal dazu kommen überhaupt.
Ja, ja.
Was einem halt schon auch zu schaffen macht, ist das Thema Klimawandel.
Ja.
Und das betrifft ihn natürlich und beschäftigt ihn genauso wie viele andere. Und was er da erzählt, ist, dass so gefühlt die Weine, die sie in die 80er gemacht haben, und also die in der Region in die 80er gemacht worden sind, die sind in die 90er dann so im Trentino gemacht worden. Mhm. Und jetzt sieht er diese wirklich intensive Frische eigentlich nur mehr in den nördlichen Regionen Europas, so Deutschland und so weiter, Norddeutschland. Mhm. Also das hat sich einfach geändert. Da muss man bis zum gewissen Grad halt einfach damit rechnen, sagt er. Also Trentino hat nicht mehr diese super Fresh jetzt, was sie mal gehabt haben. Und Oslavia ist aber generell nach wie vor sehr regenreich. Also die Saison ist noch immer relativ kurz. Das muss man auch mit einberechnen. Man denkt bei Italien immer an nur Haas, Toskana, alles trocken. Ja. Das ist dort einfach anders. Du hast die Alpen relativ nahe dran, du bist relativ nah am Meer.
Ist schon,
Es ist nicht so ultra heiß und du hast einfach durchaus auch. Es ist nicht vergleichbar mit der Steiermark natürlich, aber du hast eher Regen wie in der Steiermark als wie in der Toskana, eindeutig. Hm. Wobei die Toskana teilweise auch mehr Regen kriegt, als man glaubt, muss man dazu sagen. Du hast auf jeden Fall nicht so wenig Regen wie jetzt zum Beispiel Burgenland.
Oder ja,
so
ich wollte gerade sagen.
Burgenland ist immer ein guter Kontrapunkt zu Regen. Und genau, also die Saison ist deswegen auch relativ kurz, weil es dann auch im Herbst ganz gerne mal ordentlich einregnet. Und für den Sascha war und ist die Lösung nach wie vor, einfach einmal den Reben quasi zu helfen. Also Ertrag pro Rebe drastisch reduzieren. Mhm. Sie haben jetzt eh sehr, sehr viele ältere Reben, die das quasi automatisch ein bisschen machen. Aber er muss ja da dazu helfen. Dann reifen die Trauben besser in dieser kürzeren Zeit, die sie haben. Und das Wetter kann man sowieso nicht kontrollieren. Aber zumindest für diese Bedingungen im Weingarten kann man bis zum gewissen Grad sorgen, damit sich die Reben leichter tun.
Ja.
Weiterhin wird im Weingarten biologisch gearbeitet. Also er setzt Kupfer ein und er setzt Sulfite ein zum Pflanzenschutz. Er sagt halt, also no intervention geht überhaupt nicht in einer regenreichen Region. Für ihn ist das überhaupt gar keine Option, dass er jetzt irgendwie weniger tut. Er muss Kupfer einsetzen und er muss ein bisschen Sulfite einsetzen. Es funktioniert einfach nur so. Und seit ein paar Jahren, oder immer mal wieder, aber jetzt seit ein paar Jahren experimentiert er mit zusätzlichen Dingen, wie zum Beispiel Propolis. Das ist so ein Beiprodukt von der Honigherstellung, der Wachsherstellung oder sowas in der Richtung. Also Propolis funktioniert für ihn zum Beispiel ganz gut. Das heißt, er schaut schon auch immer mal wieder, was gibt es nur für Alternativen, was kann man nur tun. Ja. Aber die also Rebengesundheit.
Das zu Kupfer und Schwefel.
Zusätzlich, glaube ich.
Okay.
Also, es ist so ein bisschen ein Experimentierfeld trotzdem. Wir haben irgendwas anderes auch noch, aber das haben wir leider nicht notiert gehabt. Und so ganz auf dieses Biodynamische sie einzulassen, kann er sich nicht vorstellen.
Okay.
Ich zitiere: Biodynamics is a little bit of a religion and at the moment we don't need another one.
Schick gesagt.
Fair point.
Ja.
Genau.
Ja, okay.
Und
passt auch zu diesem ganzen, insgesamt zu diesem Pragmatismus, der da in der ganzen Geschichte schon mitschwingt. Das ist nichts, was irgendwie darum geht, dass wir jetzt irgendwas machen, weil wir da jetzt
weil die kosmischen Kräfte 100%
dran glauben, sondern das ist vor allem was, wo wir halt sagen, geht das so, machen wir so, geht so nicht, machen wir so nicht, fertig.
Also er ist jetzt nicht irgendwie unflexibel, er hat durchaus seine Meinungen sehr klar, aber ich glaube, er ist nicht unflexibel, sondern er probiert schon immer wieder Sachen, aber es gibt halt Sachen, die interessieren ihn einfach nicht bis zum gewissen Grad. Da sagt er, wir kommen jetzt super durch, ich probiere eh immer wieder andere Sachen, das brauchen wir jetzt nicht.
Ja. Fertig. Und das glaube ich halt nicht fertig.
Ja, genau. Bei Radikun gibt es übrigens im Vergleich zu Gravner neben der Rivolo Gialla nach wie vor viele weitere Rebsorten, die für den Sascha ebenso wichtig sind. Also es ist nicht nur die Rivolo Gialla die einzig wahre quasi, sondern es gibt sowohl im Rot- als auch im Weißweinbereich andere Sachen. Er sieht so, dass die Auswahl der Rebsorten vor allem für den jeweiligen Boden passen müssen und auch für die jeweilige Lage des Weinguts. Also er sagt einfach, schau, wenn du einen Weinberg hast, da hast du teilweise Höhenunterschiede von bis zu 100 Metern.
Mhm.
Ganz unten im Tal werden die Sachen einfach anders reif, weil es ganz oben. Also pflanzt unten was anderes hier als oben.
Genau.
Exactly. Und das war es auch schon. Also im Prinzip, so kompliziert ist es nicht quasi.
Ja, ja.
Und deswegen haben wir auch nach wie vor Merlot, Pignolo. Pignolo haben sie auch erst in die 90er, glaube ich, gesetzt, also was in Richtung. Okay. Also ein bisschen später gesetzt worden. Das ist diese autochtone rote Rebsorte, super cool. Ja. Weiße Burgundersorten haben wir, also ein bisschen Pinot Grigio, ein bisschen Chardonnay haben wir drinnen, ein bisschen Sauvignon gibt es eben auch, wie schon erzählt. Mhm. Und eben auch den Tokaj Friulano. Und da müssen wir jetzt noch eine kleine Story reinstreuen, die den Sascha Radikon in seinem Wesen auch sehr, sehr gut beschreiben. Du kennst die Story natürlich im weitesten Sinne schon von unserem gemeinsamen Besuch im Priaul. Ich habe mir es natürlich vom Sascha schon einmal extra erzählen lassen müssen. Ja, das ist nicht anders gegangen. Im Zentrum dieser Geschichte steht also die Rebsorte Tokaj Friulano. Bis 2007 hat sie offiziell Tokaj Friulano geheißen. Dann ist sie aufgrund eines EU-Bescheids umbenannt worden. Die meisten von euch kennen sich jetzt wahrscheinlich denken, zwischen wem der Rechtsstreit verlaufen ist. Genau, Ungarn und Italien. In Ungarn gibt es die Tokaj-Region, das ist ein Bastion von Süßwein und von der Rebsorte Vermint. Und die Ungarn waren natürlich nicht glücklich damit, dass es im Friaul eine Rebsorte gibt, die den gleichen Namen trägt wie ihre Region.
Verständlicherweise, würde man fast sagen.
Die Italiener haben dann dagegen gehalten und gesagt, diese Rebsorten hat schon immer so geheißen. Was soll das? Scheißt euch nicht an. Also wahrscheinlich nicht unbedingt scheißt euch nicht an. Ne? Das ist jetzt von mir selbst beigefügt, aber ich glaube, der Mut war circa der.
Ja, es fühlt sich in diesen Diskussionen, so wie es wir mitgekriegt haben von italienischer Seite, schon so ein bisschen so an, was habt ihr nicht?
Ja, ganz quasi. Genau.
Wobei ich insgesamt finde, wenn man das objektiv versucht zu betrachten, ich meine, das Ding hast.
Wir betrachten das jetzt nicht objektiv, wir schauen jetzt durch die Augen vom Sascha Radikon. Okay. Die EU hat jedenfalls den Streit schlichten müssen und hat zugunsten Ungarns entschieden. Kann man möglicherweise verstehen, wenn man in Italien ist und der Tokaj Friulano immer schon eine der Lieblingsrebsorten war, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ja, jedenfalls heißt der Tokaj Friulano jetzt seit 2007 nur mehr Friulano. Die Radikons und viele andere Winzerinnen und Winzer in der Region waren aufgrund dieses Beschlusses empört. Immerhin hat Tokaj immer schon den Namen gehabt und war so wirklich auch Sinnbild für das Friaul. Deswegen heißt er Tokaj Friulano, weil der wirklich auch in dieser Region super, super wichtig ist. Der war auch lang einfach viel wichtiger als Rivola Gialla. Mhm. Ist auch jetzt wahrscheinlich nur wichtiger als Rivola Gialla insgesamt.
Ja, die Rivola Gialla ist halt da jetzt.
Ja, in Oslavia ist sie super, super wichtig, aber Oslavia ist halt trotzdem speziell.
Das ist ein spezieller Fall.
Ja, ganz genau. Der O-Ton ist immer so ein bisschen, wir haben so viel Arbeit damit gehabt, den Tokaj als Qualitätsrebsorte zu etablieren für unsere Region und es wird uns alles genommen. Keiner weiß, was Friulano ist, alle wissen, was Tokaj ist. Was sollte das sein?
Das ist schon ein fairer Punkt. Das ist natürlich schwierig.
Genau. Aber und jetzt ist natürlich schon so, dass in den ersten Jahren, beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad halt noch, die Radikons sehr intensiv versucht haben, da einen Weg, um diese behördlichen Richtlinien zu finden. Es war natürlich schwierig, weil dann werden da halt Etiketten gesperrt und gestrichen.
Ja, und die wird dann konfisziert und sonst was.
Ja, ganz das genau.
Und nimmt dann schnell eine blöde Ausmaß, ja.
Ihr Tokaj-Wein heißt Jakot.
Ja, das ist so also
ein
viele.
Anagramm, ganz genau. Und die Behörden sind natürlich trotzdem nicht glücklich mit dieser Lösung, weil Anagramme funktionieren. Ich meine, es ist halt sehr offensichtlich, was ja, das ist heißen soll.
Und die Geschichte
ist so ist es. Und verwarnen da auch ganz gerne mal und kriegst da durchaus einmal Strafzahlungen aufgebrummt und so weiter und so fort. Und das auch schon sagt, das ist mir scheißegal, ob du jetzt irgendwelche Strafzahlungen oder Strafgebühren zahlen musst oder ob sie die Behörden da aufregen. What are they going to do? Take away our wine? I think not, sagt er.
Weil man jetzt
nicht. Bis jetzt ist es noch nicht passiert.
Aber vielleicht sind da die italienischen Behörden auch.
Ist möglich. Anders. Also so viel sagt der Sascha dann wirklich auch selber dazu. Das regt man sehr auf, er findet das nicht cool und ich zahle halt die Strafgebühren, das ist mir doch wurscht. Es ist ein sehr schönes Sinnbild für den Sascha, der geht einfach seinen eigenen Weg, egal was für Hürden ihm da entgegengeworfen werden, er macht das jetzt so.
Das ist super.
Also. So, lieber Michi, ich weiß, die Story war jetzt sehr, sehr lang.
Aber es war eine sehr schöne.
Ja, ich meine, es gab auch durchaus auch noch viele mehr,
na klar,
viel mehr Details zu erzählen. Aber ich glaube, du hast jetzt zumindest einen schönen Überblick über die Geschichte der Radikons.
So ein schönes, rundes Bild auch insgesamt nochmal mit der ganzen Geschichte von Grafenau abgerundet, das nochmal dazu. Also finde ich sehr, sehr schön. Das Ding, Glas ist nahezu leer.
Yes.
Das ist wirklich sehr schön.
Ding, genau.
Also herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich muss auch noch ganz kurz dem Thomas Danke sagen. Erstens einmal natürlich nur mal für seine super coolen Einwürfe beim letzten Mal. Thomas, falls du dieses Mal wieder irgendwas findest, sag Bescheid. Man muss allerdings auch dazu sagen, der Thomas hat mir schöne Quellen von Stanko Radikon, Interviews und Exzerten und so weiter
sehr gut.
auch zukommen lassen. Das heißt, da ist auch viel dabei, was das er schon hilft. Abgesegnet
das,
hat quasi.
Das hilft natürlich.
Plus, ich habe natürlich viel mitgeschrieben von dem, was der Sascha sagt. Also das ist halt schon alles einfach aus seinem Mund herausgenommen. So ist er halt.
Und HörerInnenhilfe ist dann natürlich schon auch immer leibend. Das freut uns natürlich sehr, wenn so wie in dem Fall sich da Hörer und HörerInnen einschalten und wir Feedback geben und mithelfen quasi und die Folge nochmal ein bisschen erweitern. Also vielen Dank auch von meiner Seite, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns insgesamt nicht nur darüber, wann ihr uns was erzählt zu den Folgen, sondern wir freuen uns auch über Weinvorschläge. Die könnt ihr uns jederzeit schicken, entweder an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Aufpassen, die Weintipps bitte immer nur an einen von uns zwei schicken, weil sonst ist keine Überraschung mehr. Das macht ja eh sehr gut, wir sind weiterhin am Abarbeiten und ich habe schon wieder ein paar Sachen vorbereitet, die auch aus Tipps stammen.
Also sehr gut.
Kommt bald wieder was. Was uns auch immer gefreut ist, wenn ihr uns auf Spotify und Apple Podcasts folgt, da kann man uns auch bewerten. Das heißt, gerade auf die zwei Plattformen bringt uns das am meisten. Überall anders, wo man uns folgen kann, freuen wir uns natürlich auch drüber. Ist immer schön. Und wie gesagt, jede Bewertung, jedes Feedback, jeder Follow pusht das Ganze nochmal ein bisschen. Und könnt uns auf Instagram folgen, da findet ihr immer eine kleine Zusammenfassung der jeweiligen Folge. Auf unserer Website weinfuerwein.at gibt es dasselbe nochmal mit ein paar Fotos. Da könnt ihr euch die Geschichte auch nochmal durchlesen. Und findet alle Verkostungsnotizen und Co. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.